Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mit einer besonderen Folge, die letzte Folge im Jahr 2025 und zu einem Thema, das wir schon ganz lange auf der Liste hatten und wozu wir aber irgendwie nie gekommen sind.
Wozu wir nie gekommen sind, ich habe außerdem die ganze Zeit auf den Lippen, es ist ja nicht nur das Arbeitswelt-Podcast-Folge, die wir heute produzieren, sondern es ist auch eine Folge auf den Tisch.
Das
von
stimmt.
Daher auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer von Auf den Tisch. Ihr habt mich noch nie gesehen. Ich bin der Peter.
Genau. Insofern auch hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Brettspiele. Genau. Heute eine Collab-Folge zwischen dem Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart und Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zum Thema Brettspiele. Und ja, wir sprechen heute über Brettspiele. Aber bevor wir euch gleich erklären, warum wir das dann überhaupt jetzt hier in diesem Rahmen auch machen und was wir uns so inhaltlich überlegt haben, geht es natürlich erstmal mit einem Trivia los, weil das ist immer das, was wir im Arbeitswelt-Podcast am Anfang machen. Und normalerweise bereitet das immer der Peter vor, weil er da immer sehr viel schönere Ideen hat, finde ich auch. Aber heute kriegst du mal ein paar Fragen von mir um die Ohren gehauen.
Ja, Peter.
Genau, und ich habe das gleich mit mehrere Zahlen, die du gleich erraten kannst. Womit wir aber auch einen schönen Einstieg in das Thema bekommen. Wir sind ja jetzt so grob 2 Monate nach der größten Brettspielmesse der Welt. Und Peter, als allererstes mal, und also da bin ich mir sehr sicher, das weißt du, wo findet die weltgrößte Brettspielmesse statt?
In Essen.
Das ist richtig.
Das weiß ich aber nur deswegen,
weil
André das ständig erzählt und vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich dir mal einen Übernachtungsplatz theoretisch besorgt. Ich glaube, es hat sich dann gar nicht angeboten und du bist dann ins Hotel gegangen, aber genau.
Ganz genau. So, und dann machen wir gleich mit dieser Brettspielmesse auch weiter. Mhm. Die geht über 4 Tage. Was meinst du, wie viele Besucher waren da dieses Jahr? Kleiner Tipp noch, sie war komplett ausverkauft an allen 4 Tagen.
Okay, ich habe keine Ahnung von Messen. Ich habe tatsächlich, kleiner Funfact zu mir, gar nicht so kurz, ich glaube so 2 Jahre meines Lebens als Security gearbeitet an der Stuttgarter Messe. Mhm. Aber ich habe da nachts auf die Stände aufgepasst, bin also gekommen, wenn die Stände gerade am Schließen waren und bin dann gegangen, wenn die ersten Leute wieder kamen. Da kriegt man natürlich von den Besucherzahlen nicht so viel mit. Und habe währenddessen auch immer gelesen. Ich habe dann mein Studium sozusagen, mein Master währenddessen bestritten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss wirklich sehr ins Blaue reinraten. Das sind natürlich riesige Messehallen. Ich gehe mal davon aus, wir reden von 20.000 Besuchern pro Tag. Bei 4 Tagen sind wir also bei einem niederstelligen, 6-stelligen Betrag so etwa. Also ich sag jetzt mal 80.000.
Und damit liegst du sehr, sehr weit tatsächlich drunter. Okay. Es kam über die 4 Tage verteilt insgesamt 220.000 Besucherinnen und Besucher, also über 50.000 jeden Tag.
Das ist krass.
Ja, insofern, das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, die weltgrößte Messe. Normalerweise würde man ja denken, okay, bestimmt in den USA oder so. Mhm. Nee, wir haben hier in Deutschland die weltgrößte Brettspielmesse. Machen wir mit den Größendimensionen gleich mal weiter. Was meinst du, wie viele Ausstellerinnen und Aussteller, wie viele und aus wie vielen Ländern waren dabei?
Also Aussteller, nun, das zu verstehen, sind vermutlich die Verlage, die die Spiele herstellen. Dann gibt es vielleicht noch einzelne Entwickler, die mal, also so sowas wie die, nein?
Eher weniger, also aber eher, okay. Verlage, es gibt natürlich auch Händler, es gibt Hersteller von Zubehör. Also
ich habe eine Zahl im Kopf, die ist völlig geraten, keine Ahnung, wo die aufgeploppt ist, aber ich habe mir sofort gedacht, bei den Entwicklern, bei den Verlagen, ach, viel mehr als 80 wird es doch da überhaupt nicht geben.
ich lache schon mal.
Ja, ich vermute auch. Und dann sage ich jetzt einfach noch, um mich irgendwie zu retten, bestimmt gibt es nochmal so viele Händler, dann wären wir bei 160.
Okay, es waren insgesamt 948 Aussteller. Wow.
Das sind alles Spieleverlage zum großen Teil.
Ja, wobei bei der Spiel sind halt sowohl, ich sag mal, die klassischen Brettspiele dabei, es sind aber auch Miniaturenspiele dabei, also so Warhammer 40.000, also so diese klassischen Miniaturenspiele oder Wargames auch. Wir haben aber auch reine Kartenspiele, also so diese ganzen Trading Cards sind zum Beispiel auch vertreten. Also Pokémon hat immer einen riesigen Stand und es gibt ja einige weitere auch Rollenspiele. Magic. Sind dabei, also insofern auch der Golden Demon, also der Bemalwettbewerb von Games Workshop, so also mit einer der bekanntesten Hersteller für so klassische Wargames-Miniaturenspiele, findet mittlerweile auf der Spiel statt, also auch das ist mittlerweile dabei. Insofern, das ist eine ganze Menge. Und noch, aus wie vielen Ländern sind die?
Ich glaube, die UN hat 201 Länder. Das eine ist immer diese Frage, wer erkennt Palästina an oder nicht.
Also ich sag, vielleicht der Tipp, es sind nicht alle.
Es sind nicht alle, das genau, das habe ich vermutet. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Südsudan eine allzu florierende Brettspielszene hat, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe keine Ahnung. Von daher nehmen wir das mal weg. Ich würde mal sagen, das ist ein Hobby, was sich einerseits in das, was dann globaler Norden heißt, würde ich mal behaupten, besonderer Beliebtheit erfreut. Doch das weiß ich ehrlich gesagt, das ist alles geraten. Dann wären wir so bei 40 Ländern.
Der Tipp ist gar nicht schlecht. Es sind 50 dieses Jahr gewesen. Ich glaube, ein Land weniger als im letzten Jahr. Und ja, du hast natürlich recht, es ist schon eher ein Thema im globalen Norden. Ich glaube, Afrika war dieses Jahr gar nicht vertreten. Gar nicht, und auch in, ja, vor allem also auf Südamerika und Asien sind jetzt nicht so megamäßig vertreten, was die Aussteller angeht.
Was ja spannend ist, weil tatsächlich, also mein Sohn wird jetzt 5, wir spielen deswegen sehr viel. Mhm. Und die wirklich klassisch gewordenen Brettspiele sind ja eigentlich alle, soweit ich das überblicke, asiatischen oder afrikanischen Ursprungs. Also das fängt an mit diesem, was weiß ich, für Namen, U oder so.
Ur. Das genau. Königliche Spiel von Ur. Das ist so immer das, was man klassischerweise nennt, wenn es darum geht, so die ersten Brettspiele
zu schreiben. Genau. Dann gibt's Reversi, was glaube ich einen asiatischen Ursprung hat, wenn ich nicht falsch liege.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Dann Schach. Mhm. Wo ich nicht ganz sicher bin bei der Linie. Ich weiß, dass es im Iran, in Persien damals noch eine sehr, sehr große Schachtradition gab. Wenn ich mich richtig an den Wikipedia-Artikel erinnere, den ich mal irgendwann gelesen habe, hat es, glaube ich, einen indischen Ursprung und ist dann über den Iran sozusagen nach Europa gekommen. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, das ist ja überhaupt nicht so, dass Brettspiele historisch gesehen jetzt eine besondere Zentrierung irgendwie hier hätten. Also das ist dann ja eher eine jüngere Entwicklung. Nicht jünger als hier in den letzten 1000 Jahren, aber gut.
Ja, also letzten Endes kann man natürlich sagen, dass die Vorläufer von heutigen Brettspielen es natürlich in der einen oder anderen Form auf der ganzen Welt gegeben hat. Also ich war vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, war ich mal in einem der vielen tollen Berliner Museen und da in der Ägypten-Ausstellung. Und auch da gab es dann schon Spielfiguren von vor 3.000-4.000 Jahren. Also insofern, das Spielen ist natürlich den Menschen schon sehr innewohnend. Eine letzte Zahl, die ich dich noch raten lasse. Wobei, ich glaube, du hast noch einen Impuls.
Ludus?
Genau, der Homo Ludus, der spielende Mensch. Okay. Eine letzte Zahl lasse ich dich noch kurz raten, bevor wir gleich ins Intro gehen. Mhm. Was meinst du, wie viele Neuheiten wurden offiziell für die Spiele gemeldet?
Apropos Zahlenraten, spielen wir alle eigentlich 1 oder 2 Intros ab?
Wir haben nur ein Intro.
Ah, es gibt unser Jingle. Auf den Tisch gibt es kein Intro?
Ja, doch schon, aber... Ja,
dann machen wir doch beide, oder? Das ist eine Koop-Folge. Also ich
okay.
Für beide Intros, oder?
Dann bekommt ihr gleich beide Intros um die Ohren gehauen.
Sehr schön,
da habe ich richtig gesagt. Wie viele Neuheiten, meinst du, wurden zur Spiel gemeldet, bevor wir die beiden Intros gehen?
Muss ich mich an die Zahlen erinnern, die ich gerade ausgespuckt habe. Also es sind 50 Länder da, jedes Land hat mindestens eine Neuigkeit. Es waren 900 Aussteller da, die haben auch mindestens jeder eine Neuigkeit. Muss nicht sein, also ein Händler, der da ausstellt, hat jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit, aber als Größenordnung muss das auf jeden Fall sein. Und wenn ich jetzt an Verlage denke, ich kenne mich bei Printverlagen aus, nicht bei Spieleverlagen, aber die haben natürlich sowas wie ein Herbstprogramm oder Frühlingsprogramm. Da ist natürlich mindestens mal 10 Stück. Also behalte ich die Größenordnung mal bei und sag, dann wären wir ja bei etwa 9.000 bis 10.000 Neuigkeiten auf so einer Messe.
Ja, das ist viel zu viel.
Ja, spannend.
Aber die Zahl ist trotzdem riesig. Man muss halt bedenken, ein Buch ist was anderes als ein Brettspiel. So. Alleine von der Größe.
Das sagt ein Mann, der noch nie versucht hat, die politische Ökonomie der Digitalisierung zu schreiben. Ich sagte, da stecken auch 1 oder 2 Tage Arbeit drin. Aber gut.
Nein, natürlich rein von der Produktgröße, ja, ja, die am Ende dabei rauskommt. Es waren über 1.700 Neuheiten. Weil
wäre ich mal beim ersten Gedanken geblieben, pro Aussteller etwa eine Neuigkeit zu nehmen.
Ja, weil tatsächlich, also zum einen, es sind ja nicht alle Aussteller, die da sind, dann auch Brettspielverlage. Und es gibt durchaus auch kleine Verlage, die halt nur mit 1 oder 2 Spielen kommen. Die dann halt mit dem ganzen Programm kommen, wo du wirklich einen Katalog draus machen kannst. Das ist tatsächlich eher noch die Ausnahme. Aber ich glaube, darüber können wir gleich noch sprechen.
Jetzt nach den Intros.
Genau, jetzt gehen wir erstmal in die Intros. Mal gucken, in welcher Reihenfolge ich es am Ende reinpacke. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Folge des Arbeitswelt Podcasts der DGB Region Stuttgart und meines Kanals auf den Tisch. Genau. Ich hoffe, ihr hattet gerade ein schönes Erlebnis schon mal mit unserer Einleitung und den Intros. von denen ja viele von euch wahrscheinlich das eine oder das andere jetzt das erste Mal gesehen und oder gehört haben. Wir sind heute zur letzten Folge des Arbeitswelt-Podcasts in diesem Jahr nochmal gemeinsam hier im Keller des Gewerkschaftshauses in Stuttgart. Hier war mal ganz, ganz früher eine Gaststätte drin. Daher kommen auch noch diese schönen Fenster, die wir im Hintergrund haben.
Und zwar eine gewerkschaftliche Gaststätte. Also genau. Da kann man ruhig drauf verweisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß der Bildausschnitt ist.
Ja, diesen Bereich sieht man.
Genau, dann seht ihr auf jeden Fall DPG. Das ist die Deutsche Postgewerkschaft gewesen. Gibt schon länger nicht mehr. Die
ist mit dem Verdi aufgegangen.
Genau, ist mit dem Verdi aufgegangen. Wir haben hier den Stuttgarter Hauptbahnhof für die Leute, die nicht aus Stuttgart sind.
Also die frühere
Gewerkschaft, die da ist. Ja. Stuttgart 21 wurde ja wieder verschoben.
In 4 oder 5 Jahren wahrscheinlich.
Ja, ich war total erschrocken, dass die das verschoben haben.
Ja, doch. Zu rechnen, eine ganz, ganz große Überraschung. Also ja, immer so ein bisschen Stuttgarter Kolorit noch dazu.
Unglaublich.
Genau, also was ihr nicht mehr seht, sind noch so verschiedene...
Brauerei ist dann noch Bäckerei, also die verschiedenen Zünfte, die das dann ja mal historisch waren, aus denen das gewachsen ist. Also eine sehr, sehr schöne Location an sich. Mhm. Wir nutzen die auch, finde ich, gut, indem wir hier unseren Müll abstellen.
Naja, oder zumindest irgendwelche Sachen nach Umzügen, die dann aber irgendwie nie wieder verschwunden sind. Wie zum Beispiel dieses Regal. Aber das konnten wir heute ganz wunderbar einfach umnutzen, um ein paar Spiele, über die ich vielleicht noch sprechen werde heute, dann eben auch mit zu lagern für diese Folge.
Ganz vielleicht werden wir über die Spiele noch reden, aber fangen wir mal erstmal damit an. André, was hast du überhaupt mit Spielen zu tun? Wie kamst du dazu? Du hast einen ganzen YouTube-Channel über Spiele. Das ist jetzt ja nicht selbstverständlich.
Ja, also ich kam erstmal tatsächlich selber das erste Mal auf Brettspiele natürlich noch als Kind. Also so in den 90ern vor allem waren ja viele klassische Brettspiele unterwegs.
Das fing Sauerbaum.
Okay, das sagt mir ja schon gar nichts mehr.
Ökologische Erziehung, das haben wir, Grüße gehen raus, also meine Familie, meine Mama hat das immer gespielt mit uns. Und da musste man den deutschen Wald retten, der war von den sauren Regen bedroht. Und wenn die sauren Regentropfen bis zur Wurzel des Baumes gekommen sind, war er kaputt. War auch Spiel des Jahres irgendwann, weil man so Spieler geschlampt, wie der Kapitalismus den Planeten zerstört. Und das ändert man also, indem man gut würfelt und sich geschickt an den Wurzeln des Baumes platziert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die pädagogische Nachricht so wertvoll ist, aber Thumbs up für Sauerbaum. Ich habe das immer gerne gespielt.
Okay, cool. Also auch da gibt es in der Richtung gibt es noch ähnliche Spiele, aber da sprechen wir nachher noch drüber. Tatsächlich kenne ich mich mit ganz klassischen Brettspielen, die so 80er, 90er noch rausgekommen sind, nicht so richtig toll aus, weil ich habe als Kind Brettspiele gespielt, sowas wie Monopoly natürlich, dann halt so Sachen wie Hotel, also so diese ganzen Sachen, die
damals... Hotel habe ich geliebt. Ich habe das selber nachgebaut, weil wir hatten das nicht und das war relativ teuer, das weiß ich noch.
Coole Ausstattung, deswegen, ja.
Ja, genau. Und dann habe ich immer überlegt, wie kann ich diese Ausstattung selber nachbauen. Das fand ich immer so, dann kann man so ein Hotel... Im Zeitalter des 3D-Druckers werden die Leute heute sagen, was war da ein scheiß Problem, aber wir hatten ja nicht.
Im Rahmen der Nostalgie finden solche Spiele mittlerweile auch mal Neuauflagen, auch wenn sie vielleicht spielerisch nicht mehr ganz so mithalten können. Aber über die Entwicklung von Spielen werden wir gleich auch noch sprechen. Also erstmal zu mir, ich habe, wie gesagt, schon in meiner Kindheit Brettspiele gespielt, hatte dann, sag ich mal, irgendwann eine Lücke so ab der späteren Jugend und habe dann im Studium wieder angefangen mit Brettspielen, weil ich ein paar sehr nette Nachbarn hatte und mit denen hat man sich dann ab und zu mal hingesetzt und Brettspiele gespielt. Und das war wirklich dann auch schon der Zeit der modernen Brettspiele, wie man das heute sehen würde. Brettspiele haben sich sehr weiterentwickelt, inhaltlich vor allem auch. Und ich kam dann so in den Bereich, was man heute Kennerspiele nennen würde. Also das sind Spiele, die schon etwas komplexer sind. Da muss man sich mit den Regeln ein bisschen auseinandersetzen. Und man hat sehr viele Entscheidungen zu treffen innerhalb eines Spiels, sage ich mal. Es ist auch nicht mehr so viel Zufall drin, sondern es ist viel mehr, ich bekomme zum Beispiel eine Auswahl an Karten und muss dann überlegen, wie gehe ich mit diesen um. Und nicht mehr unbedingt, okay, ich habe eine 6 gewürfelt, jetzt kann ich so und so weit laufen, was habe ich davon? Darüber bin ich dann erstmal, wie gesagt, in so eine Welt von Brettspielen eingetaucht, die halt einfach viel mehr sind als das, was man vielleicht in der breiten Masse häufig an Brettspielen noch sieht.
Man kennt auch in der breiten Masse Kennerspiele, nur unter einem anderen Begriff. Meine Ex-Frau hat die immer liebevoll genannt Folterinstrumente. Ich werde nie vergessen, wie ich mit Claudia bei meinem Bruder war, auch jemand, der sehr gerne Brettspiele spielt, und der uns irgendein Rollenspiel / Strategiespiel vorgeschlagen hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau den Namen, ich weiß nur noch, wie Claudis Gesicht Züge ihr wirklich entgleist sind, weil mein Bruder einen Leitsordner rausgeholt hat, in dem er verschiedene Sachen sortiert hatte, weil er gemeint hat, dass die Packung des Spiels selber sei zwar an sich ganz gut gestaltet, das seien einfach zu viel Material, denn da würde man sich nicht zurechtfinden. Okay. Und wir haben dann eine Dreiviertelstunde, Stunde etwa mit dem Aufbau verbracht. Das heißt, Claudi war gedanklich schon raus, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat und war danach auch überzeugt, dass sie Kennerspiele nicht kennenlernen will.
Okay, also es gibt ja immer wieder gerne so diesen diesen Joke darüber, dass wenn jemand zu einem Spieleabend einlädt, das ganz ganz schlimm wird. Das kann ich bei manchen Spielen auch verstehen, wenn es um sowas wie Monopoly geht, was ja einfach nur, wenn man ganz ehrlich ist, dummes Würfelglück ist. So, entweder kriegst du die Straße oder nicht und du kaufst halt einfach alles, was dir unter die Nase kommt. Ja,
außer mir, ich bin geschickter Immobilienmakler, deswegen gewinne ich.
Genau, Peter ist ja einer der besten Immobilienhaie, kann ich mir vorstellen. Wäre das im echten Leben auch so gewesen, würden wir jetzt nicht hier stehen. Insofern sind wir mal froh. Nein, aber ich sag mal, zwei Namen, die sicherlich viele, die auch nicht groß was mit Brettspielen zu tun haben, kennen werden, sind zum einen die Siedler von Catan oder heute nur noch kurz Catan oder zum Beispiel auch Carcassonne, ein klassisches Plättchenlegespiel. Auch das werden wahrscheinlich viele kennen. Gibt bestimmt mittlerweile auch viele weitere Spiele, die auch ein paar mehr Leute kennen, also auch die, die jetzt nicht so richtig im Hobby drin sind, sage ich mal. Aber wie gesagt, da habe ich so den Einstieg gefunden in einfach etwas komplexere Brettspiele. Und habe dann auch viele verschiedene damals schon gespielt. Als Student hatte ich natürlich nicht irgendwie das Geld, mir ganze Regale voll zu räumen mit Brettspielen. Aber
das hat sich jetzt geändert.
Das hat sich mittlerweile geändert, zum Glück. Und ich kam dann nach Stuttgart, habe hier meinen ersten Job in der Gewerkschaft bekommen und hatte dann vor allem erstmal Anschluss so an diese Wargaming-Community, also Miniaturenspiele, wo man sich eine Armee zusammenstellt und mit bestimmten Regeln halt gegeneinander spielt und Missionsziele oder einfach die gegnerische Armee auszulöschen. Alles in so einem Sci-Fi-Setting, was ich damals gespielt habe. Und es ging für mich dann immer mehr dahin, dass ich eher Brettspiele gespielt habe als diese Miniaturenspiele und habe da so meinen Freundeskreis so entwickelt und ja, das wurde immer mehr an Brettspielen, was ich gespielt habe, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe und ich glaube, ja doch im Jahr 2018 war das, kam ich von der Brettspielmesse in Essen zurück und habe so ein
schwer
bisschen...
Schwer beladen wie ein Muli.
Ja, damals ging es noch, würde ich behaupten wollen. Wobei ja auch da war schon viel los. Aber ich kam zurück und beschwerte mich, glaube ich, über andere YouTuber, deren Formate und wie sie über Spiele sprechen, ich irgendwie nicht so richtig gut fand. Und ein Kumpel von mir meinte, mach doch deinen eigenen YouTube-Kanal. Ja, und dann habe ich mir...
So nahm das Elend sein. Noch.
Genau, da habe ich mir ein paar Mikros besorgt, ein bisschen Licht besorgt, ein Stativ besorgt. Aufnehmen kann man ganz wunderbar mit dem
Handy. Ich hatte ja Licht.
Also, gut. Zum Ausleuchten und dann habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet und mache seitdem halt dort Rezensionen, aber ich mache auch Let's Plays mit Bekannten oder Freunden und aber auch Solo-Let's Plays, also wo ich das Spiel alleine spiele, weil viele Spiele haben mittlerweile auch einen Solo-Modus und mache aber auch mal Talks zu verschiedenen Themen, hatte jetzt zum Beispiel mal einen Talk gemacht zum Thema Frauen in der Brettspielwelt, wo wir halt drüber gesprochen haben, wie das halt, wie halt ein Spieleabend halt so gestaltet werden kann, dass der halt auch für alle angenehm ist oder wie es halt auch ist, für Frauen in der Brettspielbranche zu arbeiten. Auch das haben wir damit angerissen, aber auch verschiedene andere Themen behandelt.
Damit sind wir natürlich halb schon beim Thema der heutigen Sendung, will ich aber noch gar nicht so sehr darauf eingehen, auf das Verhältnis von Arbeitswelt und Spielen. Da kommen wir ja noch zwischendurch mal die Frage, das war jetzt so deine Genese, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? zumindest mal bei deinem Hobby. Vielleicht kommen wir in einer der folgenden Sendungen dazu, auch über deinen beruflichen Werdegang zu reden. Mal schauen, vielleicht ist da ja schon was aufgenommen. Wir werden sehen.
Peter Nostradamus.
Lassen uns überraschen. Aber erstmal nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Das war deine Entwicklung. Wie haben sich Brettspiele entwickelt in den letzten 30 Jahren? Du kannst auch gerne anfangen mit Schach aus Persien und was seitdem passiert ist. Aber
da haben wir in der Einleitung ja schon ein ganz klein wenig drüber gesprochen, wie das so ganz lang historisch ist. Da bin ich aber jetzt auch kein Experte, muss ich gestehen. Auch 30 Jahre kann ich fast nicht zurückgehen, aber man kann schon sagen, eigentlich schon seit dem frühen 20. Jahrhundert wurden Brettspiele etwas größer. So, wenn wir jetzt, ich habe ja eben schon Monopoly erwähnt, das hatte ja seinen Ursprung eigentlich mal in The Landlord's Game, was ja genau diesen Monopolismus kritisiert hat, dass halt einfach Leute, weil sie das Geld haben, Wohnungen wegkaufen und sie für andere zu horrenden Preisen vermieten und dass die anderen auf kurz oder lang ruiniert. So, das ist schon mal eigentlich ein sehr schönes Thema und dieses Spiel wurde dann von der Firma
Hasbro?
Hasbro gab es damals noch gar nicht. Das ist noch viel, viel länger her. Wurde jedenfalls aufgekauft und wurde dann zu Monopoly umgebaut. Wo man ja dann im Grunde genommen dieses zelebriert hat, dass man halt irgendwann, wenn alle anderen pleite sind, hat irgendwann jemand gewonnen. Ein Spiel, was übrigens sehr häufig falsch gespielt wird und deswegen auch häufig viel zu lange geht, weil eigentlich...
Hat man gewonnen, wenn man, glaube ich, 10.000 Spielmark zusammen hat oder so,
ist es Ich weiß es auch schon nicht mehr, aber normalerweise ist es eigentlich so, dass die Leute viel schneller pleite gehen sollten, als sie es tatsächlich tun, weil halt, wie gesagt, das häufig falsch gespielt wird. Nichtsdestotrotz, das schon ein frühes Brettspiel, wie wir das im Grunde genommen heute immer noch grundsätzlich kennen. Das wurde dann halt über die Jahrzehnte hinweg schon immer mehr. Es gab neue Themen. Aber ich würde vor allem auch sagen, dass wir in den letzten 15 Jahren nochmal eine sehr, sehr große Entwicklung beim Thema Spiel hatten. Oder sagen wir vielleicht sogar eher die letzten 25 Jahre. Weil ich glaube, ein großer Meilenstein für moderne Brettspiele, wie wir sie heute kennen, war tatsächlich die Veröffentlichung von Die Siedler von Catan. Autor Klaus Teuber ist jetzt vor einem Jahr ungefähr gestorben oder ein bisschen länger her. Ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, aber es war, glaube ich, in 2024 ist er gestorben. Hat natürlich große Trauer in der Community ausgelöst, weil auch wenn man Catan vielleicht spielerisch nicht mag oder damit nichts anfangen kann, auch ich sage für mich, würde ich nicht mehr spielen wollen. Das ist einfach nicht mehr meine Art von Spiel. Da habe ich sehr viele Spiele in einer ähnlichen Komplexität, in einer ähnlichen Dauer, die ich lieber spielen würde einfach. Aber was Catan historisch für Brettspiele erreicht hat, ist einfach gigantisch, weil es einfach viele, viele, viele Leute in ein bisschen komplexere Spiele eingeführt hat und vor allem auch ein neues, modernes Spieldesign im Grunde genommen mit reingebracht hat. Es ist zwar immer noch viel mit Würfeln, aber man muss auch viele strategische Entscheidungen treffen. Und seitdem sind Brettspiele wirklich als Hobby stark gewachsen, sowohl was die Nutzung angeht, als auch was die Anzahl der Titel einfach angeht.
Man könnte an seiner Person ja tatsächlich ein paar Zusammenhänge herstellen. Wir haben im Vorgespräch drüber geredet, dass Brettspiele natürlich trotzdem noch keinen Vergleich mit der Computerspielbranche haben, die ja inzwischen Kapitalgröße wirklich riesig ist, also die Musikbranche.
Das sind absurde Milliardensummen, die da im Grunde genommen umgesetzt werden. Wobei, da muss man vielleicht der Fairness halber auch sagen, es sind ja da vor allem nicht unbedingt die Videospiele, wie man sie sich jetzt als erstes denkt, die da wirklich die großen Umsatztreiber sind.
Die Handy-Spiele.
Genau, sind die Mobile Games. Ja. Und da gibt es auch einige große deutsche Player.
Ja, es ist ja ganz spannend, aber jetzt bevor wir vom Thema abkommen, das ist ja gerade Blizzard sozusagen als eine der Marken meiner Kindheit, die übrigens auch wieder aus Gewerkschaftssicht einige Skandale hatten. Das Mieses der Arbeitsbedingungen, Sexismus am Arbeitsplatz hat bei Blizzard eine riesen Rolle gespielt. Wirft natürlich auch rückwärts einen ziemlichen Schatten auf ein Studio, was für meine Jugend total prägend war, mit sowas wie World of Warcraft, mit Warcraft 3, mit Starcraft, also wirklich Diablo, ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich in verschiedene Spiele dieser Firma investiert habe. Und ihr kommerziell erfolgreichstes Produkt ist Candy Crush. Spannend. Ja. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt da ja natürlich Schnittmengen zwischen dieser also milliardenschweren Branche zusammen, das wollte ich vorhin sagen, mehr Umsatz als Film- und Musikbranche zusammen, die auch nicht gerade unwichtig sind. Und zwar gerade in Person des Siedler von Catan Gründers, der hat ja zum Beispiel eine Umsetzung auch gemacht von Anno 1604 als Brettspielversion. Das ist meines Wissens jetzt kein großer Erfolg gewesen, aber es zeigt sozusagen, natürlich gibt es da Beeinflussungen gegenseitig von Brettspielen, anderen popkulturellen Produkten.
Auf jeden Fall. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, bei Catan, das erschien ja beim Kosmos Verlag und der sitzt ja hier in Stuttgart. Also Kosmos ist auch einer der etwas größeren Player, sage ich mal noch. Er gehört nicht zu den größten. Da gibt es auf jeden Fall nochmal andere. Pegasus-Spiele werden vielleicht viele aus dem Spieleregal kennen. Ravensburger ist natürlich sehr bekannt. Oder Schmidt-Spiele, auch die sollte man noch eigentlich so aus den letzten 30 Jahren auch kennen. Auch die machen immer noch viele gute Spiele. Wir haben aber auch große internationale Player. Es gibt die Asmodee-Gruppe, die sitzt glaube ich, hauptsächlich eigentlich in Frankreich, hat aber mittlerweile ganz, ganz viele Spielestudios und Verlage in sich aufgenommen. Die sind in der Regel intern noch so ein bisschen eigenständig, machen also ihre eigenen Spiele, haben ihre eigene Marke und so, aber das ist dann halt ein großer Vertrieb und wird dann halt auch auf Messen zum Beispiel gemeinsam präsentiert. Also da hat man sehr unterschiedliche Sachen, aber man muss halt wirklich sagen, am Ende des Tages, Brettspiele sind vor allem jetzt auch mal nochmal in den letzten 5 bis 10 Jahren nochmal sehr stark gewachsen. Aber wir haben halt bei weitem nicht diese Margen und diese Umsätze, wie es jetzt in der Videospielbranche ist.
Trotzdem haben Spiele, ich will kurz reingrätschen, trotzdem haben Spiele natürlich einen großen kulturellen Einfluss. Das wird, glaube ich, so der letzte Punkt, den wir uns widmen. Wollte ich nur mal angemerkt haben, darum werden wir uns noch kümmern. Ich will mal ein bisschen drauf gehen. Jetzt sind wir hier beim Arbeitsweltradio. jetzt habe ich Radio gesagt, das ist unglaublich.
Ja.
Seit wir haben vorhin festgestellt, seit über 2 Jahren machen wir zusammen.
Seit knapp zwei Jahren
machen wir den Arbeitswelt-Podcast zusammen. Schon davor habe ich selber als Podcast betrieben und nicht mehr als Radiosendung. Trotzdem hängt es manchmal noch fest. Egal.
Es hieß halt früher Arbeitsweltradio.
Und das ist ein wirklich feststehender Begriff. Also das ist wie bei Süchten im Gehirn. Das ist, da sind die Neuronen drauf festgelegt.
Peter, bevor du jetzt in das nächste Thema reinspringst, vielleicht noch ganz kurz der Satz. Wie gesagt, Brettspiele sind sehr stark gewachsen. Hat jetzt natürlich auch nochmal einen Push bekommen während der Corona-Pandemie, wo viele Leute halt mit der Familie auf einmal zu Hause festsaßen, in Anführungszeichen, sich Brettspiele gekauft haben. Aber auch viele Pärchen, die sich dann halt auch Brettspiele geholt haben. Und wie gesagt, auch viele Leute, die einfach alleine Brettspiele spielen, gibt es mittlerweile. Deswegen so ein Solo-Modus ist bei Brettspielen mittlerweile eigentlich auch eine sehr wichtige Sache. Und um auch das schon mal erschlagen zu haben, was die Bandbreite an Spielen angeht, hat sich auch sehr viel entwickelt. Also sowohl was die Personenzahlen angeht, wie sie ja von 1 bis quasi unendlich, wenn man es räumlich hinbekommt, aber auch thematisch ist so gut wie alles los. Und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist für die Leute, die sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen, ist, neben den Spielen, wo man so klassisch gegeneinander spielt, gibt es natürlich auch viele Spiele, die man kooperativ spielt, also wo man gemeinsam quasi gegen das Spiel spielt. Und da würde ich vielleicht gerade schon mal ein Beispiel ruhig zeigen, weil das passt nachher auch nicht sonst so gut rein, ist das Spiel Sky Team. Das wurde in 2024 zum Spiel des Jahres gekürt. Spiel des Jahres, ein Jurypreis, bei dem sich halt eine Jury zusammensetzt und man muss dazu sagen, nicht das beste Spiel des Jahres prämiert, sondern im Grunde genommen das beste Einsteigerspiel des Jahres kürt. Es ist immer mit dem Gedanken versehen, das ist ein Spiel, das kann man mit nahezu jedem und jeder sofort spielen. Und das ist thematisch, mechanisch interessant und bringt immer Spielspaß mit sich. Und das ist halt ein Spiel, bei dem man als Pilot und Co-Pilot oder Pilotin dann zusammen ein Flugzeug steuert. Und das Wichtige dabei ist, man darf dabei quasi nicht sprechen, sondern jede Person hat Würfel, die sie auf den Aktionsfeldern einsetzen kann, um halt das Flugzeug voranzubringen, andere Flugzeuge aus dem Weg zu funken, die Neigung des Flugzeuges einzustellen, noch so ein paar Sachen. Und man kommuniziert quasi über die Würfel.
Spannend.
Super spannendes Spiel, eins meiner Lieblingsspiele, habe auch ein ganz tolles Let's Play mit einem Kumpel zusammen gemacht, eins meiner erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal rein, tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen.
Einsteigerspiele kann man übrigens auch sehr unterschiedlich definieren.
Mir
ist natürlich gerade eingefallen mit meinem kleinen Sohn, der hat natürlich Einsteigerspiele im Sinne von überhaupt mal in Spiele einzusteigen. Da ist einer der Verlagsnamen, der noch nicht gefallen ist, Habba natürlich, der da wahnsinnig wichtig ist. Wahnsinnig viele Spiele dieses Verlags spielen sich wahnsinnig ähnlich, das muss man auch mal sagen. Also manchmal habe ich das Gefühl, da ist das gleiche Spiel immer in 10 verschiedenen Variationen auf dem Markt. Aber dennoch ein wichtiger Verlag für Kinder, so ab 2 würde ich sagen, habe ich angefangen damit, Oskar zu spielen. Wir sind immer in der Bibliothek mindestens einmal die Woche, wo man Zugriff eben dann auf viele Spiele hat. Und das ist natürlich sehr schön, weil er viele Mechaniken kennenlernt und...
Ja, also ohnehin, auch Spiele für Kinder sind sehr groß gewachsen, hat sich auch viel entwickelt, gibt's viele tolle Titel, kenne ich mich halt einfach mangels Nutzung sozusagen nicht mit aus. Ich habe zwar auch einen Neffen und eine Nichte, und mein Neffe ist jetzt, glaube ich, auch so langsam in dem Alter, wo man sowas auch mal machen kann. Der wohnt aber 500 Kilometer weit weg, deswegen habe ich da einfach selber nicht so viel Berührung mit. Gibt's aber natürlich auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen hier auf YouTube, die auch darüber sprechen. Also wenn man da was sucht, dann wird man auch da fündig.
Aber jetzt, wie ihr Notgewächse sagte, Butter bei die Fische, du hattest mich schon unterbrochen. Das ist alles ist Küste ab jenseits des Weißwurst-Äquators. Wir sind eigentlich beim Arbeitswelt-Podcast auch. Und da stelle ich jetzt einfach dir die Frage, was haben Spiele jetzt mit der Arbeitswelt zu tun? Wir haben, du hast es schon gesagt, ganz lange immer schon schwanger gegangen mit dieser Sendung. Es gibt natürlich ohne Ende Verknüpfungen, die man ziehen könnte. Ich sag einfach mal so, für welche hast du dich entschieden? Welche willst du uns präsentieren?
Also ich habe speziell jetzt für den Zusammenhang mit dem Arbeitswelt-Podcast, habe ich 2 Spiele rausgesucht. Und ich glaube, das erste, das ist, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn dieses Spiel heißt Feierabend von Friedemann Friese. Die Spiele sind immer grün und sie haben immer irgendwas mit F im Titel. Denn sein Verlag heißt 2 F-Spiele. Friedemann Friese erkennt man auch immer auf Messen, weil er hat immer grün gefärbte Haare.
Großartig.
Genau. Und bei Feierabend geht es darum, die eigene Arbeitszeit zu verkürzen. Also das ist wirklich ganz, ganz naheliegend hier jetzt für uns im Arbeitswelt-Podcast. Man spielt quasi einen Arbeiter oder eine Arbeiterin, der oder die in der Fabrik schaffe geht. Und man fängt mit ganz vielen Wochenstunden an und die kann man halt, indem man Streikpunkte sammelt, halt langsam senken. Man kann alternativ aber auch den eigenen Lohn erhöhen, um eine bessere Freizeitgestaltung zu machen. Da hat man verschiedene Formen, Urlaub zu machen. So, aber man kann auch abends einfach in die Kneipe gehen, kostet Geld, gibt ein bisschen Entspannung. Man kann aber auch, wenn einem das Geld fehlt, zusätzlich zur eigentlichen Arbeit sogar noch hinter die Theke gehen. Dann verliert man ein bisschen gute Stimmung, kriegt aber nochmal Geld, um sich vielleicht einen schöneren Urlaub leisten zu können.
Der Widerspruch zwischen Zeit und Geld als spielerisches Element.
Genau, ganz großartig. Und vor allem auch in den Illustrationen hat man hier halt Sachen aus der Gewerkschaftsbewegung mit eingebunden. Von der aktuellen Arbeitszeit gibt es halt so eine Leiste, wo man den eigenen Marker drauf hat, um anzuzeigen, wo man da gerade steht. Und da sind dann natürlich auch solche Sachen dabei, wie das berühmte Plakat mit dem kleinen Jungen, der den Finger nach vorne zeigt.
Samstag gehört Papa mir.
Genau, das ist hiermit angedeutet. Oder die berühmte Sonne aus der 35-Stunden-Kampagne der IG Metall ist natürlich auf dem Feld von 35 Wochenstunden, ist da dabei. Insofern haben wir da, wer sich so ein bisschen mit der Gewerkschaft beschäftigt hat, wird da so ein paar schöne Sachen wiedererkennen. Aber thematisch ist es natürlich ganz, ganz naheliegend.
Jetzt sind wir natürlich auch bei Auf den Tisch. Deswegen noch in aller Kürze, was sagst du zu den spielerischen Elementen des Spiels?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe das Spiel noch nicht so häufig gespielt. Ein Fluch von uns Brettspielerinnen und Brettspielern ist, wir kaufen sehr viel mehr, als wir regelmäßig spielen können.
Das kennen wir Bibliophilen nicht.
Genau. Also insofern, die Ähnlichkeit ist da. Deswegen, ich habe es noch nicht so häufig gespielt. Ich fand es nicht so endlos befriedigend bislang. Aber alleine thematisch ist das ein so nettes Spiel, dass ich das trotzdem sehr, sehr gerne in meiner Sammlung habe.
Du hast noch eins mitgebracht.
Ja, genau. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also wirklich ganz anders und auch eine ganz andere Dimension von Spiel. Auch Feierabend würde ich als Kennerspiel bezeichnen wollen.
Als ich das gerade eingepackt habe, habe ich gedacht, oh wow. Ist das schwer? Also das ist über ein Kilogramm. Also
ja, deutlich. Locker. Ja. Ist auch ein gigantisches Spiel. Und zwar Weimar, der Kampf um die Demokratie. Das ist, was wir in der Szene ein Expertenspiel nennen. Also das ist ein Spiel, wo du eine halbe Stunde lang Regeln erklärst, wenn du dich selber eine Stunde lang damit beschäftigt hast, wie es funktioniert. Und du spielst über mehrere Stunden.
Das ist allein schon eine Kennerfrage, die Leute auf dem Cover identifizieren.
Bevor Peter damit anfängt.
Das ist Bebel auf jeden Fall, der die Republik ausruft auf dem Balkon. Das ist sozusagen eine der wenigen Sachen, die ich unmittelbar zuordnen kann. Und Albert Einstein, das kenne ich auch noch.
Also für alle, die jetzt gerade im Podcast zuhören.
Großer Luxemburg.
Genau, wir haben hier den riesengroßen Spielkarton von Weimar gerade auf dem Tisch stehen, wo halt die Umrisse des Deutschen Reiches zu sehen sind von vor dem Zweiten Weltkrieg und verschiedene historische Persönlichkeiten sind damit auf dem Cover drauf. Weimar ist ein Spiel, das von genau 4 Personen gespielt werden muss, denn wir erleben hier die Weimarer Republik aus der Perspektive von 4 verschiedenen Parteien, die zu der Zeit aktiv waren. Und zwar die SPD auf der einen Seite und das Zentrum auf der anderen Seite, was die gemäßigten Parteien angeht. Und dann, über den Begriff kann man jetzt trefflich streiten natürlich, aber im Grunde genommen die extremistischen Kräfte mit der KPD auf der linken Seite und der DNVP auf der rechten Seite. Und diese Parteien wollen jeweils das Spiel für sich gewinnen, aber das funktioniert für die etwas unterschiedlich. Die gemäßigten Kräfte, die wollen das Spiel im Grunde genommen über die 6 Runden, die das Spiel maximal dauern kann, rüberretten und dann die meisten Punkte haben. Das können sie auf verschiedene Arten und Weisen machen. SPD und Zentrum sind da die gemäßigten Kräfte, sammeln vor allem Punkte darüber, dass die extremistischen Kräfte nicht zu stark werden, dass sie selber gut im Parlament dastehen und dass sie Wirtschaft voranbringen und Armut bekämpfen, um es mal kurz zu fassen. Die extremistischen Kräfte, die wollen die Republik stürzen, auf die eine oder andere Weise. Das Spiel beginnt schon damit, dass es in München von der KPD eine Räterepublik gibt. Historisch ja auch nicht ganz falsch.
Nicht ganz falsch.
Genau.
Das ist richtig. Wir haben schon öfter geredet über verschiedene Protagonisten der Münchner Räterepublik. Tatsächlich erinnere ich nur mal an Betraven, alias der Ziegelbrenner, alias Red Marut, alias, den Originalnamen habe ich gerade vergessen, aber der Gewerkschaftssekretär war und eben auch in der Münchner Räterepublik eine Rolle gespielt hat. Dann später als Autor in Mexiko in der Arbeiterbewegung wichtig geworden ist. Als einer der wichtigsten Autoren des Gewerkschaftsverlages oder der Gewerkschaft nahestehenden Verlags, der mir gerade nicht einfällt, weil ich einen Schlaganfall live auf Sendung habe.
Naja, so schlimm ist es zum Glück nicht.
Egal.
Aber es ist nicht das erste Mal, dass uns heute in dieser Sendung was entfällt oder wir es spontan nicht wissen. Insofern ist das ja nicht schlimm.
Ist nicht schlimm. Ich wollte nur gesagt haben, auch da sozusagen gibt sich natürlich wieder viel Verbindung zur Arbeitswelt und zur Gewerkschaft. Aber ich lasse dich einfach reden, dann kann ich keine Fehler machen.
Genau. So, und die Büchergilde.
Die Büchergilde.
Ja. Okay, also die KPD will halt entweder vier Räterepubliken in den verschiedenen Städten, die hier im Spiel mit drin sind, einrichten oder in Berlin und in zwei anderen Städten. Berlin zählt da quasi doppelt aus nachvollziehbaren Gründen. So, bei der DNVP ist das Gleiche mit Regimen möglich. Auch die können quasi gewaltsam dann Regime einrichten und mit Berlin und zwei anderen oder mit vier insgesamt können sie da das Spiel sofort gewinnen, indem sie die Republik zu Fall bringen. Schaffen sie übrigens auch, wenn sie jeweils eine absolute Mehrheit im Parlament erringen. Auch damit wäre das Spiel sofort vorbei. Bislang tatsächlich hatten wir sehr, sehr viele Siege der KPD in meinen Spielrunden.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Also ich glaube, es ist eigentlich nicht so unbedingt gedacht. Wir wissen noch nicht, was wir falsch machen. Aber tatsächlich ein Spiel, was ich jetzt schon einige Male gespielt habe. Wie gesagt, es kann wirklich epische Ausmaße annehmen. Man kann damit bis zu 6 Stunden verbringen. Es kann aber auch mal nur 3 gehen. Also es dauert ungefähr 1 Stunde pro Runde, kann man sagen. Und in diesen Runden hat man Karten, mit denen man dann verschiedene Aktionen machen kann. Man kann dort eigene Truppen, wenn man die hat, kann auch die Polizei sein, im Falle der Regierungsparteien, in den Städten positionieren. Man kann diese Räterepubliken oder Regime bekämpfen. Man kann Debatten im Parlament beeinflussen, um verschiedene Veränderungen zu bringen, die Wirtschaft voranzubringen, aber auch einfach Propaganda zu verbreiten. Und es gibt halt auch jede Runde quasi so ein bisschen ein kleines Missionsziel, wenn man so will, was dann halt auch historisch zu den verschiedenen Jahren passt, die man da durchspielt. Und da geht es dann zum Beispiel darum, den Versailler Vertrag abzuschließen. Und
was heißt, das beginnt tatsächlich mit der Gründung der Republik und dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Genau, also in den frühen 20er Jahren geht das Ganze hier los. Und so erlebt man dann halt mehrere Jahre über diese Runden hinweg. Man hat auch im Grunde genommen 3 Phasen im Spiel. Also die ersten, also jeweils 2 Runden sind im Grunde genommen so eine gewisse zeitliche Phase. Denn man bekommt jede Runde sowohl Karten, die zu der eigenen Partei gehören, also wo Aktivitäten, aber auch Persönlichkeiten der Parteien mit drin sind, die dann halt verschiedene Wirkungen haben. Aber man bekommt auch immer 2 Karten, die mehr oder weniger so ein bisschen die Historie abbilden. Diese Karten, die muss man auch immer ausspielen. Also man spielt alle Karten aus, die man hat. Und diese historischen Karten, da muss man die ganze Wirkung einsetzen. Da kann man sich nicht großartig entscheiden, was passiert, sondern das sind halt einfach historische Ereignisse gewesen, die zu den jeweiligen Zeiten passen. Zum Ende des Spiels hin werden auch die Nazis relevant, weil da muss man zum Beispiel solche Sachen wie den Flaggenstreit beilegen. Und dann kann man sagen, lass die mal ruhig machen. Und dann bekommen die Nazis halt einen Sitz im Parlament. Stört vielleicht im ersten Moment mal nicht. Aber wenn die Nazis zu viel Macht bekommen, verlieren alle. Auch das ist nochmal ein sehr schönes Element dieses Spiels. Aber wie gesagt, diese Asymmetrie, die man je nachdem, welche Partei man hat, da spielt, ist super interessant. Und es ist halt wirklich historisch ein höchst interessantes Spiel. Einfach, weil es so wunderbar darstellt, dass Geschichte immer ein Ergebnis davon ist, was Akteure wann machen. Aber natürlich auch der Zufall immer eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt zum Beispiel eine Karte im Spiel, der Hamburger SV wird deutscher Meister. Das hebt irgendwie die Stimmung. Also ich glaube, es wird sogar die Wirtschaft verbessert in dem Moment oder so. Also das habe ich jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber solche Sachen können da halt auch dabei sein. Oder es gibt Kriegsheimkehrer. Dann hat die Armee erstmal wieder zusätzliche Truppen. Aber diese Armeetruppen, die können von der DNVP umgedreht werden. Ein solches Element spielen damit rein. Und ich finde es ein höchst interessantes Spiel. Wie gesagt, es ist ein absoluter Brecher, was die Komplexität und die Dauer angeht. Also das ist nicht so, das stelle ich mir mal kurz ins Regal. Ich glaube, das kostet auch 120 € in Liste. War auch ein Spiel, was im Crowdfunding finanziert wurde, weil das ist halt so ein klassisches Projekt. Wenn du damit am Verlag ankommst, dann sagst du, sag mal, hackt's bei dir? Wie sollen wir das denn verkauft kriegen? Und deswegen Crowdfunding auch ein großes Thema in der Brettspielwelt. Und ich bin super froh, dass es dieses Spiel gibt. Bin absoluter Fan davon. Großartiges historisches Spiel, wo natürlich auch ganz, ganz viel Arbeitnehmerinnen-Themen auch drin sind. Es gibt ja auch Streiks, die man dabei einsetzen kann. All solche Sachen, und es ist wirklich ein ganz hervorragendes Spiel.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Bei dem Thema Kriegsheimkehrer fällt mir natürlich auch wieder ein. Auch da gibt es natürlich viele Zusammenhänge zu anderen popkulturellen Erzeugnissen. Ich habe letztens die erste Folge wieder angeschaut. Von, wie heißt es mit Killian Murphy, die, genau, fällt uns allen den
nicht ein. Wo es um irische Gangs geht, glaube ich, ne?
Oder? Das spielt in Manchester, also okay. Ich glaube, er hat einen Roma-Hintergrund, auch die Familie. Und da wird auch in der ersten Folge eben eigentlich thematisiert, dass Arbeiter immer wieder Flashbacks haben von Frankreich, wo sie eben für England gekämpft haben. Ein anderes Beispiel wäre die deutsche Serie, die
auch... Peaky Blinders?
Peaky Blinders, dankeschön. Killian Murphy heißt er auch, ja. Ich habe irgendwas anderes
gesagt. Toller Schauspieler.
Und im deutschen Bereich gibt es natürlich hier wie der nasse Fisch und die Verfilmung ist Babylon Berlin, wo ja auch ganz viel eine Rolle spielt, wie die Leute sich mit verschiedenen Drogen und sonst was eigentlich ihre Kriegstraumata irgendwie versuchen zu beruhigen und wie es relativ normal ist, dass Leute auf offener Straße einfach Flashbacks haben, Panikattacken und sonstiges. Genau, also da gibt's verschiedene Aufarbeitungen. Damit wären wir, glaube ich, auch bei dem letzten, aber durchaus großen Punkt, den wir uns noch vorgenommen haben, nämlich so ein bisschen einzunorden. Was würdest du denn sagen, was ist so der kulturelle Einfluss, den Brettspiele haben und umgekehrt natürlich auch, was hat die Kultur für einen Einfluss auf die Brettspiele?
Also ich würde erstmal damit anfangen zu sagen, Brettspiele sind natürlich einfach ein ganz tolles Unterhaltungsmedium, ganz tolle Mittel der Freizeitgestaltung. Jetzt gibt es wie immer in sowas Leute, die sagen, lass doch die Politik da raus. Das Gleiche gibt es auch beim Sport. So, ich bin einer der Menschen, die sagen, alles ist politisch und zwar immer. Insofern muss man auch bei Brettspielen mal kritisch drauf gucken können, was hat ein Brettspiel für eine Wirkung, was reproduziert es auch. Das darf man am Ende des Tages nicht unterschätzen, weil zum Beispiel auch vielleicht anders als ein Buch oder ein Film, den man so, also ein Buch nicht, aber ein Film, den man halt auch einfach so passiv über sich drüber laufen lassen kann, ist man natürlich in einem Brettspiel sehr aktiv beteiligt. Man ist selber Akteur oder Akteurin. Und deswegen finde ich, ist das etwas, wo man auf jeden Fall drauf gucken kann. Und ich würde tatsächlich einfach, weil wir Weimar gerade als Beispiel hatten, ein Spiel gerade mal nennen, wo ich finde, wo das sehr schlicht gemacht ist. Wie gesagt, Weimar ist für mich ein Beispiel, ein absolutes Positivbeispiel für, also wie man darstellen kann, wie sich Geschichte entwickelt, was da so dazugehört, dass auch der Zufall, wie gesagt, ein großer Faktor ist. Und für mich ist da ein ganz fürchterliches Gegenbeispiel das Spiel Friedrich Ebert. Das ist mal als Browser-Game entwickelt worden.
Du hast das noch gar nicht mit dabei.
Nee, ich habe das mal online ausprobiert und ich fand es ganz, ganz fürchterlich. Friedrich Ebert, es geht natürlich um die Person. Und
Sozialdemokrat.
Wurde mal von einem Bundesministerium, ich weiß jetzt nicht mehr welches das war, gefördert als Browser-Game. Und das hat man dann quasi nochmal in eine Brettspielform gegossen. Es geht darum, man ist quasi Friedrich Ebert und in jedem Szenario, was man da spielt, gibt es ein bestimmtes Ziel, auf das man hinaussteuert. So, und im Verlauf dieser Zeit bekommt man immer von verschiedenen, ich sag mal, Interessensgruppen, die dann in dem Moment für Friedrich Ebert relevant waren, Briefe zugesandt. Und man muss sich halt jede Runde dafür entscheiden, auf welchen davon gehe ich ein. Und dann bekommt man halt, was weiß ich, mehr Zustimmung in der einen oder in der anderen Gruppe. Die andere fühlt sich irgendwann vernachlässigt. Das kann negative Auswirkungen haben. Man kann aber auch positive Auswirkungen erzeugen. Und was ich da, abgesehen davon, dass ich das Spiel spielerisch sehr, sehr flach fand, weil es kommen ein paar Sachen rein, man sucht sich was aus, aber man trifft keine großen Entscheidungen, finde ich, ist das ganz große Problem, dass dieses Spiel ein absolut deterministisches Geschichtsbild vermittelt. Also die Geschichte hat so stattgefunden und hätte niemals anders stattfinden können. Und das drückt sich dann halt auch in dem aus, worauf man immer hinspielt. So, weil es geht im Grunde genommen, am Anfang geht es erstmal darum, er will SPD-Vorsitzender werden. Okay. So, dann geht es das nächste Mal darum, jetzt muss er die SPD davon überzeugen, den Kriegskrediten zuzustimmen zum Ersten Weltkrieg. Cool! Wo ich mir denke, also ja, natürlich hat das stattgefunden, hat die SPD das gemacht, aber das Spiel stellt es so dar, als hätte es niemals anders funktionieren können. Und das finde ich absolut fatal. Und wenn Brettspiele sowas reproduzieren, ist das halt wirklich ein großes Problem.
Jetzt vielleicht. Ja, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, aber das war jetzt ja sehr inhaltlich. Ich vermute einfach mal, dass du auch was mitgebracht hast. Bin jetzt gespannt, ob wir das rausschneiden müssen, weil es peinlich ist, wo du sagst, da findest du die Spielmechanik schwierig. Weil ich weiß zumindest, ich kenne das von meiner Tante. Meine Tante war so die typische Repräsentantin des, da spielt man gegeneinander, das finde ich nicht gut. Mhm. Ich habe das nie geteilt als Kind. Ich finde immer die Vorstellung eines unmittelbaren Zusammenhangs von kompetitiven Spielen zu kapitalistische Egosau in der Realität zu sein. Mhm. Ich glaube, so simpel stellt sich nicht dar. Gleichzeitig will ich natürlich nicht leugnen, es gibt einen Zusammenhang, wenn man mechanisch sozusagen notwendigerweise in Konkurrenz zueinander gesetzt ist bei den Spielen. Was gibt es da für Beispiele, die eventuell anders funktionieren als das, wo ich behaupte, die meisten kennen Spiele so kompetitiv?
Also zum einen, also eine gern genutzte Mechanik ist das sogenannte Worker Placement. Und das klingt jetzt erstmal ganz gruselig, es geht aber im Grunde genommen daran, man hat im Grunde genommen Arbeiterfiguren, die setzt man auf ein Aktionsfeld und dann bekommt man das, was das Aktionsfeld vorgibt. So, das ist also eine der ganz klassischen Mechaniken heutzutage. Die finde ich auch immer wieder gut funktioniert, wo man sich auch immer wieder neue Sachen so einfallen lässt. Natürlich kann man da schon, wenn man wirklich ganz tief reingehen will, natürlich einfach schon Verständnis, wir setzen die Arbeiter einfach ein, sieht man halt schon, häufig schon, welche Perspektive im Brettspiel häufig eingenommen wird. Und das ist die Perspektive des Kapitalisten, des Unternehmenseigners, aber auch
der tatsächlichen Akteure dieser Gesellschaft.
Ja, genau. Aber vielleicht auch mal eines Staatschefes. So, da gibt es tatsächlich wenige Spiele, die davon abweichen. Und ich würde mal ein Spiel rausnehmen, was ich sowohl in dieser Hinsicht ein Stück weit als Negativbeispiel benutzen würde, in anderer Hinsicht aber auch als Positivbeispiel. Und das ist das Spiel Sky Mines von Alexander Pfister und Viktor Kubilke. Das nämlich zum einen erstmal eine Neuauflage vom Spiel Mombasa, damals nur von Alexander Pfister, dazu gleich noch mehr. Aber in Sky Mines sind wir im Grunde genommen auch wieder ja so eine Art Investor, sage ich mal, der in so einem Sci-Fi-Setting, es geht hier darum, den ja, Mars mehr oder weniger ja nicht zu kolonisieren, sondern eher wirtschaftlich nutzbar zu machen, sagen wir mal. Und man kann hier in verschiedene, also in 4 Unternehmen investieren. Die verbreitet man dann quasi auf dem Mond, wo dann das Unternehmen verschiedene Dinge für bekommt. Und man kann Anteile quasi dieser Unternehmen bekommen. Und so versucht man quasi von den Unternehmen, von denen man die meisten Anteile hat, am erfolgreichsten zu machen. Und so ein bisschen die wegzudrängen, die vielleicht die anderen Leute dabei haben. Spielerisch ein ganz, ganz großartiges Spiel, wie ich finde, bietet sehr vieles, auch ein Expertenspiel, man sieht es ja auch, also der Pegasus Verlag, der packt das immer noch mit auf das Cover drauf. Ich finde das Setting cool, ich mag Sci-Fi-Spiele sehr, ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die mögen keine Sci-Fi-Settings im Brettspielen, aber das ist so ein Spiel, wo man so dieses ganz klassische kapitalistische Ding hat mit, ja, es gibt halt Unternehmen und die sind wichtig und wer im Grunde genommen da am meisten Einfluss oder Geld hat, gewinnt am Ende.
Aber ohne das Spiel jetzt zu kennen, ja. Das ist zwar ein super klassischer Topoi, das Science-Fiction, den ich auch sehr mag, auch wenn ich jetzt weniger Brettspiele spiele. Das hat ja normalerweise aber immer eine vielleicht manchmal sehr oberflächliche, aber trotzdem immer eine sozialkritische Komponente eigentlich. Also ist das hier auch der Fall? Also gerade wenn es um eine Ausbeutung eines fremden Planeten geht, sind die, sagen wir mal, die Entfremdungsbezüge, also es ist einerseits entfremdet, findet keine Ausbeutung des Mars statt, andererseits ist auf was sich das in der Realität bezieht, als die Ausbeutung natürlicher Ressourcen auf der Erde eigentlich immer relativ unmittelbar klar. Du hast aber jetzt schon den Kopf gelegt, siehst du nicht.
Nee, tatsächlich das Sozialkritische, das fehlt in allermeisten Spielen. Das wird eigentlich komplett ausgeblendet. Also häufig auch generell die negativen Auswirkungen von dem, was man so tun könnte, werden ausgeblendet. Es gibt auch Spiele, die im Grunde genommen genau das Gegenteil tun. Oder halt auch, wo man durchaus mal so Momente hat, wo man zwar sagen kann, okay, ich holze den Wald ab, aber das hat vielleicht später negative Auswirkungen. Findet aber in der Regel nicht statt. Und wie gesagt, diese Perspektive von ja, die Leute, die dann vielleicht tatsächlich auf dem Mond arbeiten würden, die wird da überhaupt nicht eingenommen. Das wird komplett ausgeblendet. Das ist also häufig sehr abstrahiert. Ich würde immer behaupten wollen, das passiert nicht in böser Absicht oder auch nur bewusst, sondern das ist halt so. Oder das konnte ich in dem Spiel nicht mehr unterbringen.
Also das ist ganz spannend, weil bei Filmen zum Beispiel würde ich sagen, selbst unerträgliche Kitschfilme, die ich also wirklich nicht für ihre Story loben will, sowas wie Avatar, was ich wirklich also schwer erträglich finde.
Ich fand den ersten ganz toll.
So, und so geht's auseinander, dass der natürlich, was die Effekte angeht, Maßstäbe gesetzt hat, da können wir uns auch schnell einigen. Ich wollte nur sagen, also selbst bei Avatar sozusagen ist diese sozialkritische Botschaft natürlich sozusagen, die wird zwar mit einem Trechhammer vorgetragen, die ist weder subtil noch sonderlich tiefgehend, aber sie ist eben immer vorhanden. Also da kommt ein Konzern und dann gibt's da die edlen Wilden und die werden sozusagen vertrieben. Also wie gesagt, hat problematische Seiten, die Nachricht, aber sie ist vorhanden. Deswegen ein spannender Einblick, finde ich. Ja. Da scheint sich die popkulturelle Aufarbeitung dann ja durchaus zu unterscheiden zwischen Filmen und Brettspielen. Weil wie gesagt, bei Filmen würde ich viel, viel eher und oft sagen, mir geht's oft so, dass ich Filme, die sich selber als unpolitisch verstehen, viel lieber anschaue, weil wenn die einen klugen Blick auf die Welt haben, arbeiten die Widersprüche oft besser raus der bestehenden Verhältnisse als Filme, die sich selber als politisch verstehen und dann bei sowas wie Avatar mit einer Nachricht um die Welt kommen, wo ich so denke, ja, darauf hat die Welt mir wirklich nicht gewartet.
Aber ja, also da würde ich tatsächlich behaupten wollen, das findet in Brettspielen extrem selten statt. Das wird häufig einfach komplett wegignoriert, dass es da irgendeine Message geben könnte, irgendeine Bedeutung hinter dem eigentlichen Spiel geschehen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, in einem Film fällt es in 2 Stunden wahrscheinlich sehr viel leichter, auch eine komplexe Geschichte zu erzählen. Es gibt auch viele sehr stark storygetriebene Spiele, da ist das dann vielleicht eher mal der Fall, auch wenn ich mal behaupten würde, dass das thematisch in Brettspielen trotzdem nicht so häufig vorkommt. Es gibt mittlerweile auch eine sehr große Szene an Krimispielen, die ich auch super spannend finde, aber auch da geht es dann halt eher so um das Lösen des Falles und so. Also, was ich bei Sky Mines aber vielleicht noch erwähnen wollen würde, ist, es ist eine Neuauflage des Spiels Mombasa, also thematisch, spielerisch wird sicherlich auch ein bisschen was passiert sein, aber vor allem thematisch sehr geändert, denn Mombasa war ein klassisches Spiel im Kolonialismus, wo es darum ging, dass 4 europäische Unternehmen sich Afrika untereinander aufteilen, so wie man sich hier den Mond aufteilt. Und da muss man sagen, ist das hier schon eine große Verbesserung, weil es geht hier quasi nur noch um den unbelebten und unbewohnten Mond, der aufgeteilt wird und nicht um einen bevölkerten Kontinent, der ausgebeutet werden soll.
Aber umso spannender, dass Ihnen das aufgefallen ist, die Entfremdung also unmittelbar als Bezugspunkt jetzt nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, in einer abstrakten Art und Weise den Kolonialismus hat, sondern wirklich konkret sich das Spiel und die Macher darum wissen, das ist ein Szenario, was sich eigentlich auf den Kolonialismus bezieht, mhm, und jetzt in den Weltraum verlegt wird und man sich trotzdem gespart hat, das in irgendeiner Weise dann kritisch aufzuarbeiten. Das ist sehr, sehr spannend.
Genau. Also auch mein Lieblingsspiel Terraforming Mars, da geht es darum, den Mars zu terraformen, damit er für die Menschheit bewohnbar wird. Aber auch da spielt man aus der Perspektive von Konzernen, die das machen, um am Ende nicht das meiste Geld, aber die meisten Punkte zu haben. Aber die bauen halt Städte, die pflanzen Wälder, die sorgen dafür, dass es Wasser gibt, dass die Luft atembar wird. Auch da, wie gesagt, macht man das nicht als staatlicher Akteur oder als demokratischer Akteur, sondern als Konzern. Auch das finde ich da immer wieder sehr schade.
Das ist sehr spannend, weil bei Filmen sozusagen würde mir dann natürlich so als Gegenbeispiel, auch bei Spielen würde mir gleich eins einfallen, bei Filmen wäre das sowas wie Blade Runner, wo es natürlich auch immer um so eine Übermacht der Konzerne geht, wo man sich auch einen staatlichen Handlanger als Protagonisten aussucht, mhm, und dann in dem eigentlich so eine klassische, im Film wäre das dann der Neo-Noir oder der Noir-Krimi, also wo eigentlich während der Aufklärung des Falles, wie du es gerade auch bei Spielen zitiert hast, aber so eine zweite Ebene stattfindet. Der Fall kann eigentlich gar nicht aufgeklärt werden, weil sich im Laufe der Entwicklung des Plots herausstellt, der Fall ist gar nicht das eigentliche Verbrechen, sondern die Verhältnisse, in denen das stattfindet, sind das eigentlich menschenfeindliche. Das ist ja in Blade Runner, finde ich, zur Perfektion dargestellt, wie die der Protagonist selber, der vier Replikanten jagt, sukzessive merkt, er selber ist derjenige, der hier Leute hinrichtet und am Ende sozusagen mit der Person, die sein letztes Opfer sein sollte, den Planeten verlässt. Und als spielisches Gegenbeispiel habe ich selber nicht gespielt, aber viele Rezensionen und Let's Plays in dunklen Stunden, wo ich nicht schlafen konnte, wäre so Disco Elysium, was, glaube ich, viele solche Elemente hat. Also durchaus spannend, dass man da, wenn man das jetzt verfolgen würde, für was wir keine Zeit haben, große Unterschiede zwischen den verschiedenen Medien sozusagen rausarbeiten
kann. Genau. Ein ähnlicher Fall, den ich gerade mal noch rausholen würde, ist das Spiel Santa Maria. Also ich fange mal kurz an, auch beim Pegasus Verlag auf Deutschland hat es erschienen. Ich mag die Autoren sehr, der Christian Amundsen Özpi und Eilif Svensson, ganz tolle Autoren. Santa Maria, auch ein Spiel, man sieht es sofort, es geht wieder im Grunde genommen um den Kolonialismus, hier dann aber in Amerika. Und wir haben hier so einen ganz klassischen Konquistador vorne auf dem Cover. Auch übrigens etwas, was man in Brettspielen sehr häufig findet, wenn menschliche Figuren darauf zu sehen sind oder im Fokus stehen, dann sind es sehr häufig weiße Männer. Auch da etwas, wo es sich verändert, da kommen wir gleich noch zu einem schönen Beispiel. Bei Santa Maria sind wir Konquistadore und können da halt neue Gebäude bauen. Mechanisch ein ganz, ganz tolles Spiel. Ganz, ganz absolut hervorragend. Aber wir haben eine Konquistadorenleiste, wir haben eine Missionarsleiste da drauf. Ein Spiel, mechanisch toll, optisch teilweise grausig, aber inhaltlich ist es wirklich absoluter Reinfall, weil auch hier, es blendet halt völlig aus, was Kolonialismus für Folgen hat. Und gerade das Missionarstum auf den amerikanischen Kontinenten wird völlig ausgeblendet, was das bedeutet, sondern für mich als Spieler oder Spielerin ist es einfach nur, okay, da kann ich voranschreiten, ich bekomme Ressourcen, ich bekomme Punkte und andere Vorteile. Thematisch ist also fürchterlich.
Spannend. Zeig uns noch. Wir sind bald bei einer Stunde. Wir bringen unseren Zeitplan völlig.
Und ein perfektes Beispiel nochmal zum Thema Kolonialismus. Also übrigens, Santa Maria hat auch eine Neuauflage bekommen unter Saltfjord. Ein Spiel, was halt in einem norwegischen Fjord spielt. Mechanisch fast das gleiche. Ein paar Sachen dazugekommen, aber thematisch viel, viel besser. Deswegen kann ich sehr empfehlen. Jetzt noch ein Spiel, beziehungsweise zwei Spiele von Alea. Das ist die Kennerspielmarke von Ravensburger. Unten sieht man es ja auch noch. Ein großer Klassiker, tolles Spiel, bei dem man ein Plantagenbesitzer auf Puerto Rico ist. Und auch hier, hier ist es nicht ganz auf dem Cover, aber an der Seite seht ihr, die Figur, die man sieht, ist ein weißer Mann. Mechanisch ein tolles Spiel, aber beim Material wird es schon kritisch an der Stelle. Man kann immer neue Arbeiter bekommen und die kommen per Schiff. Und es sind kleine braune Würfel.
Wow.
So, das hat damals, als das Spiel rausgekommen ist, offensichtlich niemanden so richtig interessiert. Und ihr seht, auch ich habe es gekauft, weil es ist wirklich spielerisch ein tolles Spiel. Das hat mittlerweile schon mehrere Neuauflagen bekommen, unter anderem auch eine, die ich alleine schon aus der politischen Überzeugung heraus gerne haben wollte. Denn das ist Puerto Rico 1897. Das ist das eine Jahr in der modernen Geschichte, wo Puerto Rico unabhängig war. Und hier sehen wir gleich ein völlig anderes Cover, nämlich tatsächlich drei Einheimische. die dort rumlaufen und wo man tatsächlich als sozusagen freier Bauer aktiv ist und da seine Plantage ausbaut und nicht mehr als europäischer Plantagenherr.
Spannend.
Mechanisch sonst ziemlich genau das gleiche gewesen. Auch da wird es ein paar Balancing-Anpassungen und sowas gegeben haben, aber es funktioniert sehr anders und auch da holt man sich diese Arbeiter nicht als kleine braune Würfel vom nächsten Schiff, sondern man rekrutiert die halt einfach ganz normal von der Insel. Deswegen auch hier finde ich nochmal ein schönes Zeichen, wo man hier tatsächlich dann eben auch diese Entfremdung ein Stück weit wegnimmt. Es geht nicht darum, ich arbeite für den weißen Plantagenbesitzer, sondern, oder ich bin der weiße Plantagenbesitzer und setze die Leute einfach ein, sondern ich bin hier tatsächlich selber der puerto-ricanische Bauer. Und das fand ich tatsächlich schon mal eine sehr, sehr coole Änderung. Ein Spiel, was ich jetzt doberweise gar nicht eingepackt habe, was ich aber auch thematisch unheimlich gerne noch erwähnen möchte, ist das Spiel Emission. Auf Englisch hieß es Daybreak. Ist im letzten Jahr, also 2024, Kennerspiel des Jahres geworden. Und das ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Dort sind die Spielenden dann nämlich auch, ich sag mal, so ein bisschen als Supermächte unterwegs. Also man hat China, man hat die USA, man hat Europa und man hat den globalen Süden. Und die starten alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Was stoßen sie für Emissionen aus? Sie haben auch unterschiedliche Aktionskarten am Anfang des Spiels, die ihnen verschiedene Vorteile geben und Möglichkeiten geben. Ein ganz hervorragendes Spiel, wie ich finde, was ganz, ganz toll zeigt, was alles möglich wäre, das aber auch zeigt, es müsste halt wirklich global auch umgesetzt werden und von allen vorangetrieben werden. Man muss nämlich in dem Spiel gleichzeitig auch noch so ein bisschen soziale Belange ausgleichen. Es gibt immer wieder Krisen, man kann sich dann ein Stück weit darauf vorbereiten, aber wenn ein Land vielleicht auch zu instabil wird, weil ihm die Energie fehlt oder weil der soziale Zusammenhalt zusammenbricht, kann auch darüber das Spiel verloren gehen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz hervorragender Titel, der, glaube ich, auch so ein bisschen so in diese, ja, ich sag mal, Tradition von dem Spiel, was du am Ende, wie ist es, Sauerbaum?
Also Sauerbaum,
genau. Ja, ja. Geht, auch ein Kennerspiel, aber wirklich ein ganz hervorragender Titel, den ich sehr empfehlen kann. Mittlerweile, also sie haben damals ihn etwas hochpreisig angesetzt, deswegen ist es, glaube ich, hat sich nicht so riesig verbreitet, ist mittlerweile aber relativ günstig geworden, ist halt ein Spiel, was man natürlich auch ökologisch produzieren wollte, halt mit Papier und keine Plastikfolie und solche Sachen, was aber damals einfach den Preis ziemlich nach oben getrieben hat, aber ein ganz hervorragendes Spiel. Genau. André. Eins würde ich noch kurz erwähnen wollen, weil das nochmal ein Spiel, was ich thematisch sehr gut fand. Text the Rich, ein Stichspiel, und Stichspiele kennt man ja schon auch aus klassischen Kartenspielen heraus. Eigentlich ein Genre, das ich nicht besonders mag, aber Text the Rich, das musste ich alleine schon aus inhaltlichen Gründen haben. Und wir sehen hier gerade schon die Arbeiterin mit der roten Fahne erhoben. Ein Stichspiel, normalerweise bei Stichspielen geht es ja darum, wer quasi die höchste Karte spielt, gewinnt die Runde. So, und jetzt gibt es aber hier Karten im Wert von 1 bis 100, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Vom Ärmsten der Armen bis hin zum Präsidenten. Und wenn man nur noch Karten auf der Hand hat, die eine rote Fahne haben, dann kann man eine Revolution ausrufen. Und ab dann ist die Wertigkeit der Karten umgedreht. Dann sind die niedrigsten Karten mehr wert. Und das fand ich eine sehr schöne Idee. Habe ich noch nicht gespielt, aber schon aus politischen Gründen wollte ich das unbedingt haben. Und tatsächlich auf BoardGameGeek, der größten Plattform für Brettspiele, was so Community und sowas angeht, da gibt's auch einige, die das aus politischen Gründen abgewertet haben, weil ne, das ist wieder, aber wenn die Reichen besteuern, dann geht alles zugrunde.
Apropos klassische Kartenspiele, ich kann jetzt ein Pärchen machen. Ich habe schon in der letzten Sendung ein Bibelzitat gebracht und schon jetzt kann ich wieder eins bringen, denn die letzten werden die ersten sein. Was für ein rundes Ende für eine sehr spannende Sendung. Vielen, vielen Dank, André, für die Vorbereitung dieser Sendung, was du alles mitgebracht hast. Wir könnten noch länger reden, müsste ich meinen Sohn nicht aus dem Kita abholen, aus dem Kindi. Er korrigiert mich schon immer, wenn ich das sage. Er ist schon so alt, er geht natürlich in den Kindi, nicht in die Kita. Sorry dafür.
Wofür steht denn Kindi?
Für den Kindergarten und das andere ist die Kindertagesstätte und das ist sozusagen das eine von 0 bis 3, das andere bis 3 bis 6. Das sind Unterscheidungen, die sind kleinen Menschen sehr wichtig, weil das sind natürlich große Schritte, die sie da in ihrer Entwicklung machen.
Als kinderloser Mensch war mir das nicht so bekannt.
Ja, ja, auch als Mensch mit Kind, wie du siehst, stolper ich da manchmal drüber.
Meine Schwester und ich haben uns das halt eben auch unterschiedlich aufgeteilt. Sie hortet Kinder, ich horte Spiele.
Das kann man ja glücklicherweise ab und zu zusammenführen und matcht dann auch ganz gut, auch wenn sie vermutlich noch nicht mit allen Spielen was anfangen können. Ja. Ich danke dir vielmals für die Vorbereitung der Sendung. Wir werden uns wieder hören. Dennoch an dieser Stelle muss gesagt werden, das ist die letzte Sendung des Arbeitwelt-Podcasts in diesem Format, weil André wird den DGB verlassen.
Genau, ich bin ab Januar 2026 bei der IG Metall Stuttgart, werde dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Werde daher den DGB verlassen, zwar räumlich nicht besonders weit, es ist einfach das Gebäude nebenan und ich bleibe ja der Gewerkschaftsfamilie auch erhalten. aber halt in ganz anderer Funktion. Und daher werde ich dann leider auch beim Arbeitswelt-Podcast nicht mehr als reguläres Crewmitglied sozusagen dabei sein. Es wird sich dann im Format auch ein bisschen was ändern. Magst du da schon was zu erzählen, Peter?
Ja, wir werden auf reine Audiospur wechseln, einfach weil mir blöderweise nicht nur der Co-Moderator und Co-Redakteur, sondern vor allem auch der einzige Schneider verloren geht. Deswegen werde ich selber auch wieder in die Technik einsteigen müssen. Eine Sache, wo ich sehr froh war, damit eigentlich nichts mehr zu tun zu haben. Und ich kann nur Audio schneiden und von daher stay tuned, es geht weiter in anderem Format. André, vielen, vielen Dank für 2 schöne Jahre.
Vielen lieben Dank, Peter. Und ja, ich hoffe, es war für alle sowohl auf meinem Kanal als auch beim Arbeitswelt-Podcast was dabei für Brettspiele. Wie gesagt, kulturell einfach ein sehr interessantes Ding und kann man sehr viel Spaß mit haben, aber man muss eben auch ideologiekritisch ein bisschen drauf gucken.
Tschüss.
Ciao.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.